Hallo, liebe Hörer von Satzzeichen, geht es Ihnen gut? Wenn ja, dann bleiben Sie unbedingt dran bei dieser Folge, weil wir Ihnen jetzt gleich dann zeigen wollen, wie Sie sich ein ordentlich mieses Leben verschaffen können. Und wenn es Ihnen ohnehin ausgesprochen schlecht geht und Sie ordentlich schlechte Laune haben, herzlichen Glückwunsch, dann haben Sie alles richtig gemacht und Sie führen bereits ein richtig mieses Leben. So, und wenn Sie sich jetzt denken, was war das denn für eine merkwürdige Begrüßung und warum wollen die Leute von Satzzeichen uns zeigen, wie ein richtig mieses Leben geht? Das hat mit unserem heutigen Gast zu tun, der als Co-Autor ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, wie man ein richtig mieses Leben bekommt. Und wenn Sie sich jetzt denken, warum das denn? Welchen Sinn macht das? Na klar, ist natürlich alles nur ironisch gemeint. Das Buch heißt Aus die Maus, Anleitung für ein richtig mieses Leben. Das ist ganz, ganz ironisch gemeint. Und der Co-Autor dieses Buchs, Wolfgang Pichler, der gibt diese Gebrauchsanweisung quasi aus berufenem Munde, weil er ist Psychotherapeut und naja, klar, normalerweise soll er den Leuten sagen, wie ein richtig gutes Leben zustande kommt. Und er dreht den Spieß jetzt einfach mal um und sagt Ihnen das Gegenteil. Was hat das alles jetzt mit Medien und mit Satzzeichen zu tun? Auch das fragen Sie sich völlig zu Recht. Auch da klare, einfache Antwort. Wenn man lang genug Medien konsumiert und möglicherweise ausreichend viel auf sozialen Netzwerken unterwegs ist, dann könnte es sein, dass Sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind, sich das Leben richtig zu vermiesen. Also, bevor das jetzt vor Ironie nur so trieft und allzu kryptisch wird, lassen wir den Mann zu Wort kommen, der an diesem Buch mitgeschrieben hat. Wolfgang Pichler heißt er, Psychotherapeut ist er, Bücher schreibt er, ab und zu, kein Witz, singt er sogar und heute ist er zu Gast hier in dieser neuen Folge von Satzzeichen. Das wiederum ist der Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Den wiederum bekommen Sie überall da, wo Sie gerne Podcasts hören und natürlich auf der Webseite der Stiftung hss.de. So, und mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen jetzt einen richtig miesen, ordentlich launeversauenden Podcast. Viel Spaß. Herr Pichler, Sie haben ein Buch geschrieben mit dem erstmal unverdächtigen Titel Aus die Maus und der Untertitel ist Ratgeber für ein richtig mieses Leben. Jetzt sind Sie Psychotherapeut und trotzdem würde ich Ihnen gerne die Frage stellen, warum schreiben Sie ein Buch, in dem Sie Ratschläge für ein richtig mieses Leben geben? Weil normalerweise wäre es ja eigentlich die Aufgabe Ihrer Profession, uns Ratschläge für ein richtig tolles Leben zu geben.
Naja, diese Ratgeber, die gibt es ja eh schon wie Sand am Meer. So, wie wird man glücklich und so weiter. Eine wesentliche Intention war von mir schon, weil ich, wissen Sie, ich habe vor vielen Jahren ja sehr lange auf einer Onkologie, auf einer Krebsabteilung gearbeitet und da sind manchmal Leute im Bett gelegen mit einem großen Stapel positiv denken Büchern am Nachtkästchen und haben sich dann immer wieder so eingeredet, ich bin ganz Licht, ich bin ganz heil, aber in den Gesichtern ist einfach nur panische Angst gestanden. Also man kann sich auch mit diesen ganzen Bemühungen sehr stark in die Irre führen, wenn man diese unterschwelligen Automatismen, die man bei sich laufen hat, nicht wirklich erkennt. Und dann wird nämlich das ganze Leben äußerst mühsam, weil an diese unbewussten Automatismen, wie zum Beispiel so ein unbewusstes Opferprogramm oder Schuldprogramm, wenn man das nicht wirklich bewusst ist, und das ist wirklich sehr vielen Menschen überhaupt nicht bewusst, dann wird das Leben ausgesprochen anstrengend und schwierig. Und die Intention von dem Buch ist eben dann, dass man in einer ironischen Form jetzt einmal so verschiedenste Haltungen, die sehr viele Menschen meiner Wahrnehmung nach praktizieren, mehr ins Bewusstsein kommt und dass man lernt auch darüber zu lachen. Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, das heißt, der Teufel fürchtet nicht so sehr als das, wenn man ihn auslacht. Weil dann verliert er seine Macht.
Sie schildern in Ihrem Buch ja ganz eindringlich die Zutaten, die man für so ein richtig mieses Leben braucht. Unter anderem schreiben Sie von Social Media, dass man sich also mit Social Media sein Leben richtig ordentlich versauen kann. Das ist ja das Ziel der Lektüre Ihres Buches. Warum ist Social Media dann so erfolgsversprechend, dass man sich sein Leben ordentlich versaut? Ich habe gedacht, das ist der Platz, an dem sich alle lieb haben und richtig gut ist.
Naja, ich glaube, das war vielleicht wirklich am Anfang der selige Wunschgedanke, dass sich alle lieb haben und alles immer gut miteinander, aber wie man halt rundum sieht, ist das nicht ganz so einfach. Warum es so ungesund werden kann für die Menschen ist, einerseits einmal, es kommt oft einmal sehr schnell zu einem Suchteffekt. Das ist jedes Like macht so einen kleinen Dopamin-Kick bei einem und man wird dann wie ein Hamster dressiert, dass man gleich wieder was posten und sich outen muss und sonst was, damit man wieder irgendwelche Belohnungs-Likes kriegt. Und das merkt man lange Zeit dann gar nicht, dass man eigentlich wie ein Nagetier eigentlich schon gedrillt ist, drauf immer wieder so kleine Belohnungen zu kriegen. Das ist wie bei einem Alkoholiker, wenn der Gläser klimpern hört, dann ist er auch gleich wieder ganz aufgedreht. Das ist einmal das eine. Das zweite ist, Social Media überhaupt, so Facebook und Co., Instagram, da geht es ja auch sehr viel um Vergleichen. Und es gibt ja ein schönes Sprichwort, das heißt, wenn du gerade glücklich bist und du willst schnellstmöglich weniger glücklich sein, dann fang an zu vergleichen. Und Vergleiche da mit meistens ja heftig geschönten Bildchen, die da im Netz dann umhergeistern, das kann natürlich, da kann man nur verlieren, in der Regel. Also, und man fühlt sich dann häufig so ungefähr, dass man sagen könnte, ja, die sind gut drauf, die sind glücklich und ich bin es nicht. Und das entsteht auch wieder sehr stark durch Vergleichen. Ein weiterer Aspekt ist einfach auch, wenn es jetzt nicht nur so Facebook und Co., zum Beispiel WhatsApp, also das erlebe ich in meiner Praxis und Konsorten, kann unglaublich zerstörerisch sein für Beziehungen. Weil wenn man, Beziehung lebt immer auch wieder von Nähe und Distanz. Und bei zum Beispiel WhatsApp, wenn man da permanent in Verbindung ist und es gibt so viele, speziell junge Paare, die dann alle viertelstündlich dann sich was schreiben und Emojis dazu. Es gibt mittlerweile, hat mein befreundeter Anwalt gesagt, sogar schon Gerichtsurteile über die Deutung von Emojis. Also, und das ist natürlich etwas, was Beziehungen auch unglaublich belasten kann, ja, weil das ein wahres Füllhorn von allen möglichen Missverständnissen beinhalten kann.
Der Netztheoretiker Jaron Lanier hat, glaube vor 2 oder 3 Jahren ein ziemlich erfolgreiches und sehr ernst gemeintes Buch geschrieben mit dem Titel 10 Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen solltest. Jetzt mal ganz im Ernst und unironisch gefragt, würden Sie ihm zustimmen?
Na, also ich bin kein Freund von Extremen. Sicher findet man genügend Begründungen, dass man das tun sollte. Aber ich glaube, wir leben heute in einer Zeit der Experten. Also für alles gibt es heute Experten, bis hin, wie man richtig in den Wald geht und wie man richtig atmet. Also uns ist wirklich im Großen und Ganzen der Hausverstand ausgetrieben worden. Und natürlich kann ich mir alle Schwierigkeiten der Welt hineinziehen mit Facebook und Co., aber man sollte doch sagen, jeder hat ein wenig ein Hirn und ein bisschen einen Hausverstand, den man benutzen könnte, und dann ist es quasi ein Drama.
Ich habe eine Kollegin, die redigiert unter anderem Gebrauchsanweisungen, und da stand mal in irgendeiner Gebrauchsanweisung der schöne Satz drin: Gebrauchen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Wäre es das, was man möglicherweise auch für die Social-Media-Nutzung verwenden könnte?
Natürlich. Es ist ja, ich finde es ja wirklich amüsant, wenn man dieses Liken so anschaut, ne? Wie auf Facebook. Je mehr man eine Richtung liked, desto mehr kriegt man davon auch noch geliefert. Also eigentlich ist es ein schönes Stück weit wie ein Spiegel von einem selber. Nur man verkennt das dann und meint dann, das sei die allgegenwärtige Wirklichkeit. Es ist nur meine eigene. Im Grunde genommen ist es wie bei den Medien auch so, wie wenn ich jeden Morgen, wenn ich jetzt da eine Boulevardzeitung lese, ist es vergleichbar, wie wenn ich mich jeden Tag ausgiebig in ein Jauchebad setze, eine Viertelstunde da drin intensiv bade und hintnach glaube ich, ich weiß jetzt, wie die Welt riecht.
Es gibt mehrere Autoren, die speziell auf dieses Jauchebad, das Sie jetzt gerade ansprechen, auch einigermaßen erfolgreiche Bücher geschrieben haben. Der eine ist der Schweizer Schriftsteller Rolf Dobelli, der irgendwann mal in einer Gebrauchsanweisung für ein glückliches, ganz unironisch gemeint, digitales Leben geschrieben hat: Lesen Sie keine News mehr. Und auch die Autorin Ronja von Worm-Seibel, eine Deutsche, die übrigens demnächst hier mal zu Gast ist, hat ein Buch geschrieben, das so als Grundtheorie hat: Der ständige Konsum von schlechten Nachrichten, von diesem Jauchebad, wie Sie das gerade so schön bezeichnet haben, der hat auf Dauer auch Auswirkungen auf uns. Also bildlich gesprochen, man fängt dann selber an, ein bisschen komisch zu riechen. Würden Sie dann in der Konsequenz unironisch auch sagen, Leute, lasst lieber dieses tägliche Jauchebad in den schlechten Nachrichten, weil ihr fangt selber an, so ein bisschen unangenehm zu riechen? Oder ist auch das eine Form von Eskapismus, also dass man einfach sagt, ich mache jetzt die Augen zu, ich will keine schlechten Nachrichten mehr hören, was aber ja nichts an der Tatsache ändert, dass es sie weiterhin gibt?
Nö. Es gibt auch die tolle Information, dass in China ein Reissack umfällt. Es ist immer die Frage, was filtert dich heraus? Natürlich ist es gut, wenn man sich informiert, aber großteils ist ja diese Information über die Boulevardmedien, und da geht es ja doch nicht in erster Linie über Information, sondern um Entertainment. Man wird ja doch nicht glauben, dass man aus der Kronenzeitung oder aus der Bildzeitung eine seriöse Information kriegt. Also dann ist man wirklich ein bisschen arm drauf, wenn man das meint. Und so ist es generell, dass man auch da verantwortlich ist. Aber man kann ja, das habe ich auch in meinem Buch schon schön reingeschrieben, Sie können sich ja das selber einmal zu Gemüte führen, was so eine Boulevardzeitung oder so ein Newsflash mit Ihnen macht. Fühlen Sie vor der Lesung dieser Zeitung in sich hinein und geben Sie sich eine Bewertung von 1 bis 10. Wenn Sie jetzt sagen, ich fühle mich jetzt auf der Skala ungefähr auf 7. Und dann lesen Sie so genau wie möglich diese Boulevardzeitung, jede noch so kleine Lesermeinung, die so säuerlich geschrieben wird, bis das dann fertig sind, und dann fühlen Sie nach diesem Lesen wieder in sich hinein, und ich verspreche Ihnen, Sie werden sich schlechter fühlen. Dazu brauche ich keinen Experte sein, das spüren Sie selber. Aber das Fühlen ist uns halt sehr stark abgewöhnt worden, weil heute so viele Experten irgendwas meinen.
Jetzt gibt es ja schon seit längerem den Satz, Bad News are Good News. Das ist jetzt keine Erfindung meiner Journalistengeneration, sondern die gibt es schon relativ lange. Was letztendlich heißt, dass Menschen gute Nachrichten vielleicht gar nicht so wahnsinnig gerne lesen. Also ich kann es nicht empirisch belegen, aber zumindest Verkaufszahlen zeigen immer, wenn Sie schlechte Nachrichten irgendwo haben, dann verkauft sich das besser. Was sagt das A über die Menschen aus, und B, ich meine, wenn ich schon mal einen Psychotherapeuten mir gegenüber sitzen habe, was sagt das über uns Journalisten aus? Haben wir so eine unausgesprochene Lust am Untergang, an den schlechten Nachrichten? Wollen wir uns vielleicht schlecht fühlen und ein richtig mieses Leben führen?
Oh, das ist eine große Frage. Ich meine, vorweg, aber es hat ja sogar in den 90er Jahren einen Verleger gegeben, habe ich mir sagen lassen, in London, der hat eine Zeitung herausgebracht mit nur guten Nachrichten. Die war in kürzester Zeit wieder weg, weil es keiner gekauft hat. Also das liegt gar nicht einmal primär jetzt an den Journalisten, sondern natürlich, der Journalist muss sich auch an dem orientieren, was lässt sich verkaufen. Und verkaufen lässt sich natürlich Drama. Aber nicht, das ist ja auch, Drama ist ja etwas, ich beobachte mich ja selber, wenn ich manchmal wieder so in eine Zeitung reinlese, frage ich mich, warum mache ich denn das? Ja, weil man gerade fad ist. Es ist langweilig. Und das macht ein bisschen Erregung und dann ist ein bisschen, aber dass ich mich hinten noch schlechter fühle, ja, das muss ich halt dann in Kauf nehmen. Und die Journalisten, ja, wir haben uns in eine Erregungskultur hineingesteigert. Das ist ja generell so, es ist ja auch, weil man sagt, das ist ja nicht nur in die Zeitungen oder so, auch bei den Filmen her, wenn man schaut, die Anzahl der Bilder hat sich seit den 70er Jahren mehr als verdoppelt, die pro Sekunde Ablauf. Sie brauchen nur mal ein Beispiel. Schauen Sie noch einen Mickey Mouse Film aus den 50er, 60er Jahre an. Und dann, so 10 Minuten, und dann schauen Sie mal, wie Sie ihn da fühlen. Und dann schauen Sie noch 10 Minuten SpongeBob an. Na, dann merken Sie aber ganz schnell den Unterschied. Und das geben wir unsere, da sitzen wir unsere kleinen Kinder heute davor und dann wundern wir uns, dass die hyperaktiv sind. Ja, geht's nur? Das ist ja absurd. Und dann bringen wir es zum Kinderarzt und der muss dann mit Ritalin wieder runterbremsen.
Sie haben gerade den Begriff Erregungskultur angesprochen. Und ich meine, wenn ich mir so Social Media Sachen wie beispielsweise Twitter angucke, dann ist das ja irgendwie ein ständiger Durchlauferhitzer und ständig wird irgendeine Sau durchs Dorf getrieben und die Leute sind dann irgendwie so wahnsinnig glücklich. Mir ist zum Beispiel jetzt eingefallen ein Fall einer deutschen Politikerin, die ein Foto eines Bundeswehrsoldaten veröffentlicht hat, der, so jetzt muss ich aufpassen, dass ich danach nicht böse Hörerzuschriften kriege, sagen wir mal, der erkennbar kein Bio-Deutscher war. Und die Frau hat dann irgendwie geschrieben, das finde sie ganz toll, dass also die Vielfalt einer Gesellschaft jetzt auch irgendwie bei der Bundeswehr abgebildet sei. Klammer auf, ich habe mir gedacht, was ist das eigentlich für ein Blödsinn, warum soll der jetzt nicht? Aber das ist ein ganz anderes Thema. Jedenfalls hat diese Frau einen wahnsinnigen Shitstorm geerntet, weil das sei Rassismus, weil sie ja explizit auf die Hautfarbe dieses Soldaten hingewiesen hat, der, wie gesagt, erkennbar nicht blond und blauäugig war. Und es sei dann eben eine Form des Rassismus, wenn man dann ausdrücklich darauf aufmerksam mache, dass dieser Mensch eine etwas andere Hautfarbe habe. Und das war so ein Phänomen, wo ich mir gedacht habe, das ist doch aber dann wirklich nur noch die Lust am Shitstorm, dass man sich über so ein Bullshit, Entschuldigung, pardon my English, aber wenn man sich über so ein Bullshit dann ernsthaft aufregt, weswegen ich mir dann, weil Sie gerade gesagt haben, Erregungskultur gedacht habe, A, offensichtlich gibt es diese Erregungskultur und B, wird sie doch dann offensichtlich durch Social Media in irgendeiner Weise, zumindest potenziell, auch gefördert. Also bitte, liebe Hörer, schreibt mir jetzt nicht, Sie haben gesagt, Social Media ist immer nur Erregungskultur, aber das Potenzial dazu gibt es ganz offensichtlich, oder? Warum? Warum erregen sich Leute über so einen Bullshit so gerne?
Naja, weil es so ein Gefühl von ich bin lebendig bei einem selber hervorruft, wenn man sich so aufregen kann. Viel Hirn ist ja meistens eh nicht dahinter und auch dieses Huhu-Rassismus, tralala, ist ja auch meistens so eine dermaßige Heuchelei, dass einem schlecht werden kann. Das ist meiner Meinung nach, was sehr häufig so dahinter ist. Hauptsache, ich habe etwas, wo ich mich dann lebendig fühlen kann, wenn ich schon, und das ist ja auch in Beziehungen heute gang und gäbe, das erlebe ich auch in den Paartherapien zuhauf, dass da zwei Menschen sind, die auf den Punkt genau wissen, was sie nicht wollen, aber keinen Tau haben, was sie wollen. und dann stinksauer sind auf den anderen, die andere, dass mir der das nicht gibt, was ich nicht weiß, was ich will. Und das mal zwei.
Was uns jetzt irgendwie nach knapp 20 Minuten dieses Podcasts und irgendwo zum bevorstehenden Finale ein bisschen, ich will nicht sagen Schulterzucken zurücklässt, aber die Frage offen lässt, was machen wir denn jetzt mit dem Ganzen? Also Sie dürfen auch gerne die ironische Antwort geben. Also wir wissen, wir haben es irgendwie mit einem medialen Overload zu tun. Wir wissen, dass offensichtlich Menschen es als Beweis ihrer Vitalität brauchen, einmal am Tag ordentlich loszuledern und dass Social Media auch ein ungesunder Platz sein kann. Sie haben vorhin gesagt, Sie sind kein Freund von radikalen Lösungen, von dem lösch all deine Accounts. Trotzdem die Frage an den Therapeuten und an den Autor, helfen Sie mir, was mache ich jetzt künftig mit meinem Social-Media-Ding? Ich frage ehrlich gesagt auch für mich selber, weil ich jeden Tag mit einer gewissen Form von Ratlosigkeit da sitze, weil ich mir auf der einen Seite denke, tolle Instrumente, schön, dass es sowas gibt und gleichzeitig könnte ich jeden Tag dreimal in die Tischplatte denken und beißen und mir denken, was ist das für ein Scheiß, den ihr hier schreibt? Also was machen wir?
Ich glaube, die Schlagwörter für die Zukunft generell unserer Zukunft ist eins davon auf jeden Fall Verantwortlichkeit. Und das erleben wir ja gerade in dieser Netzgesellschaft so sehr, dass so verantwortungslos losgekotzt und geschitstormt und sonst was wird. Und diese Verantwortlichkeit beginnt damit, was like ich? Wo klicke ich eigentlich gleich mal drauf, das will ich gar nicht mehr sehen bei diesem ganzen Werben, weil die Algorithmen richten sich da nicht drauf. Also ich zum Beispiel, ein kleiner Beispiel, ich like öfters so Sprüche vom Anselm Grün, weil das so ganz ein schlauer Bursche ist. Jetzt kriege ich das jeden Tag. Aber es ist meine Verantwortung und das ist heute so unmodern geworden. Es ist ja in der Politik genau dasselbe. Die Politiker sind die Prügelknaben und Frauen der Nation und es ist wie so eine spätpubertäre Gesellschaft, wo Mami und Papi sollen zwar tun, aber egal wie sie tun, es ist nur peinlich und blöd. Und da ist der nächste Entwicklungsschritt, wenn man sagt, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen alle miteinander Verantwortung übernehmen und das hat der Jesus vor 2000 Jahren schon gesagt, so wie andere euch tun sollen, so tut auch ihnen.
Also liebe Hörer von Satzzeichen, dann gibt es zum Ende zwei Buchtipps, die ich euch jetzt gerne noch mitgeben würde. Das eine, weil Sie, Herr Pichler, gerade von Verantwortung gesprochen haben, ein großartiges Buch von Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung, empfehle ich jedem ganz dringend mal zu lesen. Die Theorie ist, übernimm Verantwortung für alles, was du jeden Tag tust, ist nicht zu verwechseln mit Schuld, wenn man Verantwortung übernimmt. Und das zweite, der zweite Buchtipp ist natürlich Aus die Maus, Ratschläge für ein richtig mieses Leben, an dem unser heutiger Gast Wolfgang Pichler als Co-Autor beteiligt ist. Und kleiner Tipp noch, wenn Sie ihn dann auch noch singen hören wollen, gehen Sie mal auf Spotify. Dort hören Sie dann einen singenden Autoren und Psychologen, der heute auch noch Gast in einem Podcast war. Herr Pichler, ganz herzlichen Dank dafür.
Ich bedanke mich. Schönen Abend.